So, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute die Folge 22 unseres Dog Talks mit dem lieben Mike Bunzel. Und wir haben diesmal einen Special Guest, den lieben Marc Teibel von Doctrinus. Schön, dass ihr dabei seid, Marc und Mike. Ich gebe direkt mal das Wort an euch. Wie geht's euch? Was gibt's Neues bei euch?
Ja, uns geht's gut. Danke für die Einladung, Sascha. Wir sind ja hier wöchentlich zu sehen. Für all die, das nicht wissen, heute wieder auf Saschas Kanal, sonst auf meinem Kanal, die alten Folgen auf dem Gen-Kanal. Also schaut dort überall rein und konsumiert, was ihr bisher verpasst habt. Ganz wichtig.
Marc, wie ist die Lage? Was gibt's Neues bei Doctrinus? Ich glaube, Doctrinus, alle, die mir und Mike folgen, werden wahrscheinlich Doctrinus schon kennen. Was ist geplant in 26? Vielleicht gibst du da kurz einen Abriss mal, bevor wir ins Thema einsteigen.
Ach Gottchen, dann sitzen wir, glaube ich, eine Stunde hier, wenn ich das jetzt alles erzähle, was geplant ist für 26. Also wir planen aktuell, und was für die Patienten wahrscheinlich auch wichtig ist, eine zeitnahe Umstellung auf E-Rezepte, also für die Kassenpatienten, damit wir aus der Steinzeit austreten und dann wirklich auch die Papierrezepte nicht mehr verschicken müssen. Ja, und dass es auch schneller geht, es wird dann halt in wenigen Minuten auf die Karte geladen. Ja. Wir planen die Zusammenarbeit mit einer neuen großen Online-Apotheke. Ja, das ist auch noch sehr, sehr frisch und wird auch in 26 kommen. Wir planen sehr viele technische Neuerungen, damit es alles noch viel schneller geht für die Patienten, damit es alles noch viel komfortabler ist und damit die Wartezeiten nicht allzu lange sind. Das ist nur so ein kleiner Abriss. Drumherum geplant ist noch so viel mehr von Aufbau von Coaching-Einheiten, damit man wirklich ganzheitlich an die Sache rangeht. Die engere Kooperation, Ärzte-Team, Coaching-Team, ja, dass wir auch wirklich die mentale Gesundheit irgendwann angehen, dass wir das Frauenthema noch ausbauen. Also es ist wirklich, wirklich viel los. Videokurse, genau. Ja.
Spannend. Auf jeden Fall. Also es lohnt sich, dabei zu bleiben, immer auch fleißig unsere Stories reinzuschauen. Bei Mike, bei mir, aber auch bei Doctrinus. Dann erfahrt ihr auch immer alle Neuerungen mit als erstes. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema rein. Und zwar soll es heute um das Thema Abnehmspritze gehen. Also Wegovy, Mounjaro, demnächst, Retatrutide dann als Handelsname heißen wird. Das steht ja auch kurz vor der Zulassung. Ich würde jetzt mal Mike heute die Fragen stellen lassen. Dann kann ich und zusammen mit Marc vielleicht ein bisschen was dazu äußern. So ein bisschen aus sportwissenschaftlicher, medizinischer Sicht. Und ja, Marc, ich würde sagen, stell uns einfach die erste Frage.
Ja, sehr gern. Los geht's. Die erste Frage. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein Rezept zu bekommen?
Gebe ich mal einen Marc am besten, oder?
Ja, ich starte mal. Ne? Also formal, und das ist relativ einfach, brauchen wir einfach nur die Diagnose Adipositas. Ne? Bedeutet, wir brauchen BMI über 30. Ne? Es gibt ja so drei Stufen bei Adipositas, Grad 1, Grad 2, Grad 3, ne? 30, 35, 40. Und wir brauchen halt ein BMI von über 30. Bei der Erstverschreibung in der Erhaltungsphase darf der natürlich runtergehen, weil es wäre Blödsinn zu sagen, Patienten nutzen das, nehmen ab und ich darf es dann nicht mehr aufschreiben, weil die kein BMI mehr von über 30 haben. Ne? Da brauchen wir einen von über 27. Ne? Aber in der praktischen Umsetzung versuchen wir natürlich, die Patienten noch besser zu screenen. Wir fragen nicht nur den BMI ab, ne, wir fragen auch mal das Umfeld ab, was haben die Patienten schon so gemacht, ja, um abzunehmen. Es soll ja jetzt nicht Fleckendächen zum Abnehmen eingesetzt werden, so als Erstmaßnahme, sondern wirklich als Ergänzung im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts. Ne. Und das muss auch abgeklärt werden. Letztendlich muss man auch ein paar Kontraindikationen abchecken. Ja, also Probleme am Magen-Darm-Trakt, Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, weil das auch häufig eine Reizung geben kann nach ein paar Wochen. Ja, sollte man auch immer mal abchecken. Ja, und das sind so die Voraussetzungen. Und letztendlich, wenn der Patient das alles erfüllt, dann wird das verschrieben.
Was macht hier ganz kurzer Einwurf? Wenn jetzt jemand dann diese Werte nicht mehr erfüllt, der muss dann einfach sehen, dass er alleine zurechtkommt, oder? Also ihr habt da gar keine andere Wahl, anstatt das einfach so laufen zu lassen und zu hoffen, dass der Patient irgendwie die Kurve bekommt und die Diät weiter fortziehen kann, weil 27 ist ja immer noch, ja, ist jetzt halt immer noch nicht 25. Und manche möchten vielleicht auch nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus ästhetischen Gründen weiter abnehmen. Die sind also ein Stück weit auf sich gestellt, oder wie ist das in der Praxis?
Also ich sag mal, man kann alles besprechen. Ich hatte letztens einen Fall, der war ganz spannend. Ne? Da hatten wir auch eine Patientin das aufgeschrieben und die ging in die Apotheke und holte sich das ab und dann rief mich die Apotheke an und sagte, die Frau ist total schlank. Ne? Warum kriegt die jetzt hier Mounjaro? Ne? Und dann habe ich denen erklärt, dass es so war, dass die Frau wirklich auch mit dem Mounjaro 25 Kilo abgenommen hatte im letzten Jahr, an einem schweren Lipödem leidet. Ne? Und als Voraussetzung für die Kassenübernahme der Operation, ja, ist halt dieses konstante untere Gewicht zu halten. Und wenn die das jetzt absetzen würde, würde, wird das wieder ansteigen. Also da war es natürlich indiziert, das weiterzumachen. Ja, also wir versuchen allen Patienten das zu bieten, ja, und das immer auch für alle möglich zu machen. Aber wir müssen uns natürlich auch in den Rahmen halten, wo wir es dürfen.
Okay, ja. Also theoretisch gibt es Gründe, die dafür sprechen, dass man es auch weiter verschreiben kann.
Weiß ich, ja, weil deshalb an der Stelle immer eine Sprechstunde buchen, ja, also nicht einfach jetzt durch einen Fragebogen oder durch einen Chat oder irgendwas, sondern dann immer persönlich mit den Ärzten besprechen.
Ja, sehr gut.
Ja. Ja, wichtiges Ding, ich denke, die Frage haben bestimmt viele. Gut, dass das schon mal beantwortet ist. Es klingt ja auch komisch zu sagen, das ist eigentlich ein, wenn man so will, zumindest für das Thema Adipositas, eine Lifestyle-Medikation, die kann man dann irgendwann nicht mehr verschreiben und riskiert derjenige wird rückfällig.
Wäre schade.
Trotzdem, nächste Frage. Ja, wäre schade, genau. Also entspricht ja auch gar nicht dem Einsatzzweck bei dieser
Diagnose. Das ist ja auch das häufigste Problem von Menschen, die abnehmen wollen. Vielen gelingt es ja abzunehmen. Das Problem, was die meisten haben, ist ja nicht das Abnehmen, sondern das Halten. Ja, weil natürlich auch vielleicht der Ansatz nicht optimal ist, muss man dazu sagen natürlich auch. Aber das ist natürlich in der Praxis aktuell, da sehe ich jetzt noch ein Riesendefizit bei dem ganzen Thema Abnehmspritze. In der medizinischen Anwendung. Ja, also mit Rezept halt.
Ja, gut. Komme ich mal zur nächsten Frage. Wegovy oder Mounjaro? Wie sind die Erfahrungswerte mit Patienten und wonach entscheidet man, welches man nutzt? Wer möchte?
Ich will. Sascha, möchtest du?
Ja, ich kann mal starten. Also Mounjaro ist ja eigentlich eine Generation drüber, ist ja im Prinzip noch mit einem anderen Mechanismus versehen. Ich würde sagen, was jetzt das Thema Hunger anbetrifft, sind beide auf jeden Fall sehr potent, das Ganze ein bisschen zu drosseln. Das heißt, das primäre Ziel, durch den geringeren Hunger einfach auch das Abnehmen ein bisschen leichter zu gestalten, würde jetzt bei beiden auf jeden Fall ganz gut funktionieren. Ein Grund, der für das eine oder das andere sprechen kann, ist sicherlich auch der Preis. Und natürlich, was in den letzten Monaten, glaube ich, immer ein Problem war, ist die Verfügbarkeit. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es jetzt in der Apotheke ist. Ich habe natürlich auch Klienten, die sich Off-Label, sage ich jetzt mal, besorgen, außerhalb der Apotheke, ist ja einfach im Bodybuilding-Kontext leider so üblich. Und da ist natürlich das Thema Verfügbarkeit, wenn man sich die ganzen Peptid-Shops anschaut, mal besser, mal schlechter. Ne? Oftmals gibt es nur ein Produkt, wir haben ja noch einen Nachfolger von den beiden mit Retatutride, was wahrscheinlich auch alle beiden Produkte da ablösen wird in den nächsten ein, zwei Jahren, schätze ich mal. Preislich weiß ich noch nicht, wo das dann landen wird, wahrscheinlich ist es noch ein Ticken teurer. Ja, also von daher ist man in der Praxis, wenn man jetzt auch weiter abnehmen will als diesen Zielwert von 27 und man muss es in Eigenregie sich besorgen, natürlich auch ein bisschen davon abhängig, was ist verfügbar und was sind die Kosten. Und die sind ja durchaus auch unterschiedlich.
Ja, eindeutig. Also man muss es immer auch mit den Patienten besprechen. Das ist auch eine Preisfrage. Es sind ja sehr teure Substanzen, ja, und einige haben halt nicht das Geld, dann auch mal 30, 40 Euro im Monat mehr auszugeben. Ne? Und muss sagen, also aus der Erfahrung, dass Mounjaro macht doch ein bisschen bessere Gewichtsabnahme. Wahrscheinlich liegt das durch diesen Zusatzeffekt, dass dieser Food-Noise-Effekt weg ist, ja, dass die Patienten nicht mehr so viel über das Essen nachdenken, die ganze Zeit nur an Essen denken, ne, sondern auch an andere Dinge denken. Aber die funktionieren beide sehr gut und dass man jetzt sagen könnte, das eine ist besser als das andere, kann man auch nicht. Ne?
Daran anschließend, vielleicht kann man das sogar dann noch als Abwägungskriterium mit einbeziehen. Wie kann man Magen-Darm-Probleme verhindern? Das ist ja eine, wie man hört, recht häufige Nebenwirkung dieser Produkte. Ja,
also so aus der Praxis heraus, was ich prinzipiell mache, ich versuche das schon von vornherein inzwischen zu umgehen. Wir haben natürlich auch mit diversen Klienten jetzt Erfahrungen gemacht, ist einfach die Dosierung, die pro Woche vorgesehen ist, aufzuteilen auf mehrere Injektionen. Und dann sehe ich eigentlich immer wieder, dass die Magen-Darm-Probleme deutlich geringer werden, bis vielleicht sogar gar nicht mehr kommen. Ne? Also das ist so der Trick Nummer eins, vor allem die natürlich auch nicht mit der vollen Dosierung starten, sondern es gibt ja nicht umsonst eine Einstiegsdosierung und eine Haltungs- und Steigerungsdosierung etc. Also je nach Substanz gibt es ja da verschiedene Empfehlungen. Die würde ich auch beachten, mit dem Unterschied, dass ich jetzt einfach persönlich in der Arbeit mit meinen Klienten die Erfahrung gemacht habe, dass die Aufteilung der Dosierung auf mehrere Zeitpunkte pro Woche zu Vorteilen führt, wenn es jetzt um das Thema Magen-Darm-Probleme geht.
Ja, also ist eine häufige Nebenwirkung. Genau. Ne, letztendlich trifft die auch meist am Anfang auf. Ja, es wird dann besser. Ja, also was ich versuche zu vermeiden, ist, dass die Patienten blind hochdosieren. Ja, dass sie dann irgendwann bei Mounjaro 7,5, 10, 12,5 sind. Ja, weil das macht bei der Indikation auch keinen Sinn. Ja, weil bei den meisten reicht 2,5, 5, 7,5. Ja, und das pendelt sich auch ganz gut ein. Und falls es dann doch mal zu Magen-Darm-Problemen kommt, hat es aus meiner Erfahrung relativ gut gut was gebracht, wenn man auch Probiotika mit reinnimmt, ja, die wirklich auch die Darmflora wiederherstellen, die sagen, okay, das wird alles regeneriert und dann wird das mit der Übelkeit auch deutlich besser.
Also was auch ein bisschen beruhigend wirkt von uns, zum Beispiel von Jen, das Gut Control, was ich auch inzwischen ganz häufig empfehle. Enzymkomplex habe ich jetzt hier bei dem Thema noch nicht ausprobiert, das ist eher bei anderen Indikationen, denke ich mal, angezeigt, aber kann man natürlich auch probieren. Ja, und Dosierung hast du gerade gesagt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Mounjaro gar nicht über 2,5 Milligramm dosieren muss. Also meine Klienten, die teilweise dann auch sportliche Ziele hatten und haben, sind sehr lange sehr, sehr krass vorangekommen mit 2,5 Milligramm. Also wir haben das noch nie bei irgendeinem Klienten, sag ich jetzt mal, höher dosiert und sind wirklich extrem gute Erfolge gewesen. Aus teilweise wirklich starke, also beste Beispiel, was ich mich erinnere, war auch eine verrückte Idee eigentlich, eigentlich jetzt komplett zweckentfremdet, aber das war einfach ein Minicut für eine Kreuzfahrt, um da gut auszusehen. Und da haben wir auch Mounjaro eingesetzt und das war schon ein richtig deutlicher Drop von den Kalorien her. Und ich habe innerhalb von 4 Wochen noch nie so eine Formveränderung gesehen bei dem Klienten. Das war schon heftig. Er ist natürlich jetzt komplett raus aus dem medizinischen Kontext, ist natürlich sehr stark leistungsbezogen und natürlich dann eine Zweckentfremdung und vielleicht auch Missbrauch. Aber da kann man wirklich sagen, mit 2,5 Milligramm hat das hervorragend funktioniert. Und wenn man das jetzt überträgt auf den eigentlichen Anwendungszweck, ne, übergewichtige Menschen zu helfen beim Abnehmen, dann sind 2,5 Milligramm hier auf jeden Fall schon ein Brett. Ne.
Ja, Stichwort Absetzen. Was passiert nach dem Absetzen? Was ist mit dem Rebound? War auch noch eine Frage. Ja. Gibt es denn zwingend einen Rebound? Wie ist da euer Erfahrungswert?
Ja, der kommt. Ne? Also das ist so. Ne? Letztendlich, weil der Effekt ja dann weg ist. Ne? Also das Hungerzentrum wird nicht mehr gedrosselt, die Magenernährung wird nicht mehr gedrosselt und dann kommt es zum Rebound. Ne? Und nach ein paar Wochen, ja, also es ist nicht sofort, aber nach ein paar Wochen so. Ich weiß nicht, Sascha, wie deine Erfahrungen sind, kannst du auch gleich nochmal was zu sagen. Ne? Aber der kommt und das ist halt der Punkt ganz wichtig, dass man den Patienten wirklich ganzheitlich anbindet. Ne? Dass man sagt, okay, jetzt nicht mehr Abnehmspritze, Leben lang, sondern dass der auch wirklich was an seinem Lebensstil ändert, dass er was an seiner Form ändert, Bewegung, Ernährung, Mindset. Ne? Wenn er da nämlich eingebunden ist, dann ist die Chance oder die Chance, dass der Rebound heftig wird, kleiner, als wenn man das jetzt alles drumherum nicht macht. Ne? Deswegen ist diese ganzheitliche Ansatzweise ganz besonders wichtig.
Wir haben ja noch jetzt einen Effekt, der das Ganze verschärft, gerade wenn es um Thema Diät geht, wenn der Körperfett niedriger ist und Leptin, das Hungerhormon, weiter sinkt. Das heißt, wir haben aufgrund des niedrigen Leptinspiegels natürlich auch noch einen zusätzlichen Hungereffekt und diese Hungerdrosselung, wie du schon gesagt hast, die ist natürlich dann auch erstmal weg. Also das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe zum Beispiel auch einen Athleten, der das bevor zu mir gekommen ist, auch eingesetzt hat. Der hat jetzt immer noch im Aufbau drin, weil er immer noch massive Probleme hat mit dem Hunger. Na, und bei ihm würde das bedeuten, wenn wir jetzt das rausnehmen würden, dass er wahrscheinlich sehr schnell seine Form verlieren würde. Und das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen warum Form und hier und da, das ist doch alles nicht so wichtig, man kann auch ein bisschen mehr Körperfett haben. Das Problem ist eigentlich das, wenn man sehr schnell in sehr kurzer Zeit sehr viel Gewicht zunimmt, gerade als Wettkampfathlet mit sehr viel Muskulatur, wo die Herzbelastung eh schon sehr hoch ist, man hat halt einen riesen Impact auf die Herzgesundheit. Also sehr schnelle Gewichtsanstiege in sehr kurzer Zeit sind absolute Killer für den Blutdruck und für die Herzgesundheit. Dementsprechend macht das auch, wenn wir jetzt mal einen Exkurs zu Wettkampfbodybuilding machen, macht diese ganzen Abnehmspritz-Thematik macht tatsächlich nicht nur in der Prep Sinn, sondern auch nach der Wettkampfsaison natürlich, um einfach diesen extremen Hunger, den man durch den Abfall des Leptinspiegels ja auch immer hat, wenn das große Ziel auch mal weg ist vor Augen. Ja, da gibt ja viele Athleten, die ja 10, 15 Kilo in 1, 2 Wochen zunehmen. Das heißt hier, ich weiß nicht, ob man das als Arzt jetzt off-label verschreiben dürfte, die Leitlinien sind ja andere, aber da würde es rein gesundheitlich tatsächlich wiederum Sinn machen, weil man einfach das Herz schützen würde. Ne? Also das ist jetzt vielleicht für manche, die jetzt nicht aus dem Sport kommen, ein bisschen abwegig, aber wenn man das jetzt mal ganz neutral nüchtern betrachtet, wäre das, um die Gesundheit der Leistungssportler zu schützen, gar nicht so dumm, es zu diesem Zweck zu entfremden und nach dem Wettkampf auch einzusetzen und einfach diesen Wettkampf-Rebound zu verhindern. Was jetzt das normale Rebound-Thema anbetrifft, was ich ganz gerne mache, ich fahre die Dosierung so langsam runter und versuche jemanden langsam dran zu gewöhnen, dass es irgendwann rausgeht. Und in der Zeit nimmt man ja schon wieder ein bisschen Gewicht zu und senkt seine Teamspiegel zumindest schon wieder, oder erhöht den zumindest schon wieder so ein bisschen. Und dann kann man natürlich so ein bisschen diesen krassen Rebound mit dem Hunger verhindern.
In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Frage, wenn man jetzt darauf abzielt, möglichst schnell wieder viel mehr essen zu können, jetzt nehmen wir beispielsweise im Wettkampfkontext, jemand ist vom Körperfett so weit unten, wie er gern sein möchte, möchte jetzt viele Kohlenhydrate in kurzer Zeit essen, wie sind da so eure Erfahrungswerte, wie lange vor diesem Zeitpunkt sollte man solche Medikamente dann wieder rausnehmen, damit das erstmal vom Hunger her natürlich funktioniert und auch mit Magen-Darm-Problemen nicht das Thema dann irgendwann vereitelt mit dem Laden.
Ja, also so meine Praxiserfahrungen sind so um die 10 bis 14 Tage, wo man dann auch wieder merkt, dass der Effekt so schon spürbar nachlässt. Genau, das ist so die Größenordnung, die ich jetzt nennen würde. Es ist natürlich im Einzelfall sehr unterschiedlich. Und ich habe leider jetzt keine 250 Fälle, wo ich Erfahrungswerte rausziehen kann bei dem Thema, weil ich bin von Historie her absoluter Gegner der Abnehmspritze, weil ich immer gesagt habe, es ist das falsche Zeichen. Menschen sollen durch Bewegung und durch gesunde Ernährung abnehmen, nicht durch eine Spritze. Ich bin allerdings jetzt ein bisschen eingeknickt, weil ich einfach auch die Chancen sehe für viele Zielgruppen, auch gerade im Kampf gegen Adipositas, was eigentlich die größte Seuche des Jahrhunderts ist. Das ist auch das, was zu den meisten Folgekosten im Gesundheitssystem führt. Dementsprechend hat das schon alles seine Berechtigung. Ja, man hat ja auch oftmals wirklich komplett, also auch nicht nur vom Lebensstil und auch hormonell gesehen, total verrückte Konstellationen in dem Bereich bei Menschen, die sehr stark adipös sind. Also man kann teilweise das Problem wahrscheinlich ohne diese Spritzen gar nicht lösen. Ja, also sonst würde ja keiner mehr da draußen rumlaufen mit massivem Übergewicht. Es ist ein riesengroßes Problem. Das heißt, es macht da schon auch Sinn. Deshalb habe ich da ein bisschen meine Meinung auch inzwischen geändert. Ja, das ist so das Thema. Aber ich habe natürlich jetzt, ich sage jetzt mal 10, 12 Paradebeispiele, die meisten aus dem Lifestyle-Bereich. Und davon habe ich keinen einzigen dazu geschoben, sondern die sind alle von sich aus gekommen und wollten das Thema ausprobieren. Und ich habe sie dann dabei begleitet und betreut. Und bei 2 Wettkampfathleten habe ich sie in der letzten Saison kurz vor Wettkampf eingesetzt, weil sie die Diät wahrscheinlich sonst nicht durchgestanden hätten. Ne? Also aus dem Leistungskontext, da wird es im Sport natürlich benutzt, das vielleicht auch mal, wo man es ganz offen mal ansprechen kann. Kann man jetzt gut finden, kann man schlecht finden. Ich fürchte, es wird im Bodybuilding-Sport normal werden in den nächsten 5 Jahren, dass man es einsetzt in der Prep. Wie gesagt, ich werde es nur dann wirklich einsetzen, wenn es wirklich notwendig ist. Ich bin der Meinung, man sollte es versuchen ohne, gerade schon aufgrund, dass du jetzt gerade gesagt hast, Mike, dass jemand Magen- und Darmprobleme. Das macht natürlich in der Peak Week auch nicht optimal, ne? Gerade das Thema Laden etc. Ihr werdet mit Magen-Darm-Problemen, auch mit einer verzögerten Magenentleerung, auch nie 100% so die Leistung im Training abrufen können. Also gerade Richtung Trainingsperformance ist es sicherlich besser, ohne die Abnehmspritze zu arbeiten.
Ein gutes Stichwort, dazu fällt mir ein, ich habe zu dem Thema einen recht ausführlichen Podcast mit dem Michael Kühn auf meinem Kanal. Wer sich dafür interessiert, insbesondere vielleicht auch mit Blick auf diese Frage Rebound oder Jojo-Effekt, schaut euch das mal an unter dem Aspekt. Einstieg für Adipositas-Behandlung sind zum Teil Menschen, die können nicht mal mehr von der Couch aufstehen, die können sich nicht die Schuhe zubinden. Das sind Menschen, die sind vollkommen immobil, die können auch gar keinen Sport treiben. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt und das greift ja in das rein, was Sascha gerade gesagt hat. Wenn man dann die Möglichkeit hat, dadurch, dass man vielleicht in dem Fall 30, 40 Kilo abgenommen hat durch solche Medikamente oder mit Hilfe solcher Medikamente, sollte man auf jeden Fall auch seinen Lebensstil anpassen, sollte anfangen, Sport zu treiben, Muskulatur aufzubauen, all diese Dinge. Das ist ja dann schon eine Kaskade, beispielsweise durch mehr Muskulatur kann man auch wieder mehr essen irgendwann. Dann kann man es vielleicht doch schaffen, das Ganze wieder irgendwann abzusetzen und diesen großen Schritt, den man nur mit dem Medikament hinbekommen hat, nicht gleich wieder zurückzusetzen, sobald man es rausgenommen hat. Aber wer seinen Lebensstil da gar nicht ändert, ja, der wird dann dauerhaft auf dieses Medikament angewiesen sein. Dann ist das einfach nur der Ersatz für andere Diabetes-Medikamente, die Industrie dann damit, ja. ersetzen kann. Ja,
genau. Also man muss...
die man dann lebenslang nimmt. Das ist ja wahrscheinlich auch bei denen, die das herstellen, nicht ganz unbeachtlich in der Forschung und Patentierung solcher Sachen. Fall.
Man muss ja auch vielleicht nochmal kurz abwägen. bei Medikamenten ist es ja immer so eine Abwägung, na, bei allen Nebenwirkungen, die man auch hat. Der positive Nutzen hier überwiegt halt. Wenn man gerade Adipositas betrifft, die Folgekosten, die Folgeerkrankung von Adipositas, Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme etc., die sind halt wirklich, wirklich enorm und dementsprechend kann man es schon gerechtfertigen. Ich meine, ein Beta-Blocker ist auch nicht geil, ne? Aber ohne Beta-Blocker kriegst du vielleicht einen Herzinfarkt. Also man muss sich dann halt für das kleinere Übel entscheiden. Und da bin ich halt auch Wie gesagt, ich war am Anfang absoluter Gegner davon, aber ich bin natürlich jemand, der von klein auf immer untergewichtig eher war, immer sehr lean war, immer jeden Tag 200 Gramm Sport gemacht hat. Also ich habe natürlich einen ganz anderen Werdegang hinter mir, als jetzt jemand, der von klein auf vielleicht schon in der Grundschule schon gehänselt wird, weil er massiv Übergewicht hat. Und bei dieser Zielgruppe ist das tatsächlich kein schlechtes Medikament, das muss man so sagen.
Gut, letzte Frage, die ich hier noch habe. Kann Metformin weiter genommen werden oder ist das im Einzelfall unterschiedlich? Wie sind da eure Erfahrungswerte? Also ich gehe jetzt mal von einem beispielsweise Diabetiker aus, der übergewichtig ist, der auf Metformin eingestellt ist und jetzt so eine GLP-1-Sachen nehmen möchte. Ja.
Marc, möchtest du starten?
Also aus meiner Erfahrung braucht man das dann nicht. Ne? Also letztendlich, wenn das ein Diabetiker ist, der kriegt es ja eh über Kasse. Ja? Dementsprechend Metformin ist ja dann doch deutlich nebenwirkungsbehafteter. Ja, ist zwar auch jetzt nicht so das Hammermedikament, aber es kann schon Durchfall machen. Ja, die haben häufig mal Darmprobleme, die Patienten. Also die brauchen nicht beides. Letztendlich, wenn die dann bei der Abnehmspritze bleiben, ja, dann ist es vollkommen okay. Ich hatte auch ehrlich gesagt noch keinen, der mich gefragt hat, ob man dann beides nehmen darf.
Aber ich habe die Frage diese Woche bekommen von jemandem, der sehr stark übergewichtig ist. Ich glaube, es sind 154 Kilo. Und da haben wir das Thema wirklich thematisiert. Also ich würde es jetzt auch ein bisschen natürlich abhängig machen, was sagt der Blutzuckerspiegel, was sagt HbA1c, etc., was sagen die entscheidenden Parameter. Aber ich würde jetzt so aus der Erfahrung heraus auch vermuten, auch rein aus Sicherheitsgründen würde ich jetzt vielleicht erstmal, gut, muss ich sagen, Metformin ist jetzt nicht wie Insulin, ne? Bei Insulin ist wieder natürlich die Gefahr ein bisschen größer, dass man da vielleicht in Unterzucker gerät. Metformin ist ja da ein bisschen anders.
Das nicht.
Genau, das.
Sollen wir vielleicht mal einen ganz kurzen Exkurs sogar einwerfen zu der Frage, was ist mit denen, die sagen, ich fühle mich gut so und ich nehme das immer, ich habe immer morgens Lantus drin und will das jetzt dazu noch einsetzen oder ich nehme immer ums Training Novorapid. Schwierig, oder?
Ja, also da würde ich sehr vorsichtig sein. Weil das Thema Insulin ist halt eh so, wenn du nicht ganz genau dieses Medikament von A bis Z durchgespielt hast, na, und auch keiner an der Seite hast, der sich damit ganz genau auskennt, dann bitte Finger weg. Ich arbeite auch wirklich mit sehr, sehr wenigen Athleten. Wir hatten das ja eben heute auch im Gen-Podcast, im Vorgespräch, jetzt wollen wir den Namen nicht sagen, aber ich sag mal, Deutschlands bekanntester Pro-Coach arbeitet zum Beispiel überhaupt nicht mit Insulin und er hat die besten Athleten und die meisten Athleten auch Olympia. Ich habe einen Athleten von ihm, der auch auf sehr hohem Niveau ist, der nutzt auch kein Insulin. Also man muss da mal die Kirche im Dorf lassen. Ich nutze das wirklich bei sehr, sehr wenigen Athleten und ich nutze es primär um die Bauchspeicheldrüse zu entlasten, wenn Blutzuckerprobleme bestehen. Und die treten ja hier in Kombination mit einer Abnehmspritze in der Regel auch gar nicht mehr so stark auf oder gar nicht mehr auf.
Ja. Gut. Ja, Sascha, das waren alle Fragen, die wir für diese Folge
vorgesehen hatten. Ja, dann danke für die Übernahme der Moderation. Ich sage danke, dass ihr dabei gewesen seid. Für alle, die es noch nicht wissen, bei Doctrinos bekommt ihr die Abnehmspritze, die Online-TAT, auch für Frauen, Progesteron, Östrogen, eigentlich alles, was ihr benötigt, ohne vielleicht in der Praxis beim Hausarzt zu verzweifeln. Also alles, was medizinisch vertretbar ist, ist bei Doctrinos wirklich möglich. Mit dem Code Anwalt für Mike oder dem Code Sascha von mir könnt ihr auf Rezepte, auf die mega guten Arztgespräche bei Marc sparen, auf die Online-Tests sparen und auch auf die Bescheinigung. Übrigens, ich habe zu 100% positives Feedback zu Marc. Also ich habe viele Klienten, die dort in der Sprechstunde sind und alle sagen jedes Mal, das ist ein richtig, richtig cooler Typ. Also ich bin auch, ich habe auch natürlich keine Lust für einen Kooperationspartner zu werben, wo es nur Ärger gibt. Und ich habe, glaube ich, einmal eine Beschwerde gehabt, wo jemand einfach auch den Prozess nicht verstanden hat. Das hat sich alles aufgeklärt. Ansonsten habe ich sehr, sehr viele dankbare Kunden. Es sind aktuell, glaube ich, fast 200 Einlösungen von meinem Code im Monat für die verschiedenen Dienstleistungen. Das heißt, ich habe eine Menge Klienten und Follower, die mega zufrieden sind. Und für alle, die es noch nicht kennen und Interesse haben, schaut es euch mal an, doctrinos.de. Wie gesagt, Code Anwalt, Code Sascha könnt ihr uns supporten. Und natürlich auch den Marc hier unterstützen, der, das sagen wir noch zur Vollständigkeit halber, Mitgründer und sozusagen Chefarzt von Doctrinos ist. Und ja, danke, dass du heute auch dabei gewesen bist. Und ich denke mal, wir werden das in dieser Runde auf jeden Fall auch nochmal wiederholen, vielleicht mit einem anderen Thema. Und da freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon mega drauf.
Ja, genau. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut und möchte euch danken für eure Mithilfe, für die Kooperation und auf das, was wir da in Zukunft noch auf die Beine stellen werden. Das wird
auf jeden Fall. Gut.
In diesem Sinne. Macht's gut.
Schönen Abend. Jo. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.